Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen zum politischen Salon im Kulturhaus Dacheröden in Erfurt. Unsere Frage heute: Israel und Palästina, Gewalt ohne Ende. Ich bin Ulrich Böhme und begleite Sie durch den Abend. Meine Gäste sind Professor Dr. Sophia Hoffmann. Sie hat die Professur für internationale Politik und Konfliktforschung an der Uni Erfurt inne. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem internationale Flüchtlingspolitik, humanitäre Hilfe und Entwicklungspolitik. Sie verfügt über Fachwissen zu den internationalen Beziehungen Westasiens und zu den Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft in dieser Region. Guten Abend, Sophia Hoffmann. Professor Dr. Meron Mendel, er ist Publizist, Historiker und Pädagoge als Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Science und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Seine Schwerpunkte sind Migrationsgesellschaft, Erinnerungskultur und Antisemitismusforschung. Meron Mendel ist in Israel geboren und aufgewachsen. Herzlich willkommen, Meron Mendel. Dr. Mustafa Saad ist Ingenieur. Er hat ein Ingenieurbüro für Tragwerksplanung in Weimar. Er ist Palästinenser, geboren im Flüchtlingslager Shatila in Beirut im Libanon. Er kam 1976 in die DDR und lebt seitdem hier. In Weimar ist Dr. Saad auch engagiert im Verein Palästinensische Kulturbrücke. Begrüßen Sie mit mir Mustafa Saad. Als ich 1990 meine journalistische Laufbahn begann, hieß es immer wieder: Gerade jungen Leuten sind die Konflikte und Kriege im Nahen Osten, gemeint ist ja eigentlich der Westen Asiens, der Begriff fiel ja eben auch schon, schwer zu vermitteln. Das ist eine unendliche Geschichte ohne Anfang und ohne Ende. Selbst in der Belletristik taucht das Thema über die Jahrzehnte mit ähnlichen Worten auf. Ich nehme als Beispiel mal das gerade wiederentdeckte Karen W. von Gerti Tetzner, wo aus Radionachrichten der Satzfetzen "Wird die israelische Aggression entschieden verurteilt" zitiert wird. Das Buch ist erschienen 1974. Im Laufe der 1990er Jahre schien die Geschichte dann aber doch zu Ende zu gehen mit dem Abkommen von Oslo und dem Friedensnobelpreis für Yasser Arafat, Shimon Peres und Itzhak Rabin. Aber dann kam es doch wieder anders. Und fast genau 30 Jahre nach Oslo überfiel die terroristische Hamas am 7. Oktober 2023 die israelische Zivilgesellschaft, tötete mehr als 1000 Menschen und verschleppte mehr als 200, von denen immer noch mindestens 20 Lebende und fast ebenso viele Tote von der Hamas festgehalten werden. Gefolgt von einem Überfall der israelischen Armee auf den Gazastreifen, bei dem bisher mehr als 65.000 Menschen getötet wurden, das sind fast 100 pro Kriegstag, wenn wir jetzt mal von etwas mehr als 700 Kriegstagen ausgehen. Und nun, gestern Abend, der 20-Punkte-Plan der US-Regierung. Präsident Trump spricht von einem ewigen Frieden, den dieser Plan bringen werde, und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu habe auch schon zugestimmt. Dieser Plan wird uns an diesem Abend natürlich auch beschäftigen. So, und jetzt gehen wir in die Runde endlich rein, nach meiner langen Vorrede. Herr Mendel, 2023 erschien Ihr Buch "Über Israel reden, eine deutsche Debatte". Dieses Buch wurde ausgezeichnet und die Bundeszentrale für politische Bildung hat es in ihr Programm aufgenommen. Das heißt, es ist für jeden gut und preiswert verfügbar. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Zunächst guten Abend und vielen Dank für die Blumen. Warum habe ich das Buch geschrieben? Also die einfache Antwort: Ich bin sehr beschäftigt und auf einmal kam die Corona-Zeit und ich saß zu Hause und ich dachte, was mache ich jetzt? Nachdem natürlich, dass die Kinder dann wieder zur Schule gingen, weil das erstmal war so ein Homeschooling. Ja, aber natürlich gibt es noch eine intelligentere Antwort auf diese Frage. Und zwar, ich bin viel später als Sie nach Deutschland gekommen. Ich bin 2001 nach München gekommen. Und war eher aus der Motivation, dass ich dann aus der Dampfkessel in Israel raus wollte. Das war der gerade kurz nach dem Ausbruch des zweiten Intifada, die Hoffnungen auf Frieden sind noch zum wiederholten Mal geplatzt und auch ich war in sehr viele Friedensprojekte involviert, die auf einmal dann nicht mehr existierten. Und ich habe es gesucht, wo ich hingehen kann und das hat sich angeboten, nach Deutschland, nach München zu kommen. Ich hatte wenige Erwartungen, abgesehen von der Warnung meines Großvaters. Er hat immer gesagt, du sollst alle Menschen lieben, aber dann fügte ihn zu, außer die Deutschen. Und ich kam ohne sehr viele Erwartungen nach Deutschland und ich war schon erstaunt, dass irgendwie das Wort Israel oder die Tatsache, dass ich aus Israel komme, irgendwie für jeder ein Thema ist, mal übertrieben positiv, mal übertrieben negativ. Und ich habe mich gefragt, was dann gerade so, was diese Diskussion über Israel dann die Leute so emotionalisiert, natürlich auch über Palästina. Und als ich die Zeit während der Corona-Zeit hatte, dann bin ich dann diese Frage sehr systematisch dann nachgegangen. Nämlich ich habe angefangen in den Archiven in den 50er Jahren, und über den Jahren einfach versucht dann nachzuzeichnen, wie es das bis heute ist, mit einer kleinen, ziemlich großen Einschränkung. Ich habe mich tatsächlich auf die Bundesrepublik fokussiert. Also noch ein unbearbeitetes Feld ist die Geschichte der DDR. Als Sie den Titel von 74 dann erwähnt haben, wann hört die israelische Aggression auf? Das ist so ein klassischer DDR-Narrativ. Also wir reden eigentlich von zwei parallelen Narrative über Israel, die über den Jahren waren. Die eine habe ich überarbeitet, der andere lässt sich noch weiter erforschen.
Welche Wirkung hatte das Buch?
Naja, überwiegend positiv. Also ich war auch hier in Erfurt bei der Herbstlese mit dem Buch, war es damals eine große Resonanz. Ich bin durch die ganze Bundesrepublik, auch in deutschsprachige Länder, in Österreich, in der Schweiz. Und auf großes, wirklich sehr große Interesse. Ich kann wirklich vielleicht an eine Halbzelle dann unangenehme Erfahrungen. Also wirklich, das vor allem schien mir, also mein soziales Netzwerk ist wirklich eine sehr unangenehme Terrain. Deswegen halte ich weitgehend daraus zurück. Aber die Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass in Veranstaltungen, wo die Leute sich auf die gegenseitigen Augen schauen, dann eigentlich, das läuft immer gut. Und manchmal ist es auch, gerade nach dem 7. Oktober haben wir sehr viele Emotionen. Ich bin manchmal alleine, manchmal mit anderen Diskutanten, manchmal mit meiner Frau, die selbst Muslima ist und aus Pakistan, also ihre Eltern aus Pakistan stammen. In sehr unterschiedliche Orte. Wir waren auch in Pro-Palästina-Demonstrationen an Universitäten. Wir waren in linke Zentren, in Kulturzentren, in wirklich alle möglichen Orte. Und es ist manchmal sehr emotional. Manchmal ist das Thema wirklich die Leute dann ganz klar in eine oder andere Seite sind. Aber doch ist die Erfahrung, dass man kann miteinander reden, wenn es nicht dann auf der Tastatur oder auf Handy kauen, sondern miteinander reden, das funktioniert.
Im Prolog des Buches schreiben Sie über Ihr Leben in Israel, so etwa ab 1982. Wie war das denn? Welche Rolle haben Politik, Militär und Terrorgefahr gespielt in Ihrem Kibbutz?
Ich hatte gerade letzte Woche eine digitale Veranstaltung und eine Frau hat erzählt, also eine Fragerunde, sie war mal in Israel und sie war total irritiert, weil am Strand waren Leute, die also mit Badeanzug und Waffen dann dabei waren. Und das habe ich gesagt, ja, natürlich kann man das sehr gut, diese Irritation aus deutscher Perspektive nachvollziehen. Wir vergessen, das ist eine Konfliktregion. Jetzt setzen wir die Frage aus, wer ist schuld dran oder wer ist der Aggressor und so weiter. Doch vielleicht diskutieren wir das heute darüber, aber sehr grundsätzlich festzustellen, dass es eine Konfliktregion ist und dass das Pazifismus ist zwar ein hohes Gut und ich bin sehr gerne Pazifist, solange ich nicht in einer Konfliktregion bin. Und als ich kurz nach dem 7. Oktober mit ZDF mich gebeten habe, dann nach Israel zu gehen, um was zu drehen, und wir sind dann wirklich an die Grenze zu Gaza und Libanon gegangen sind, war ich froh dabei, dass wir auch noch jemand, der Waffen da hatte, so jetzt vorweg. Also insofern ist dann zu Ihrer Frage zu meiner Kindheit, ja, es ist eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, dass Militär gehört zu, oder die insgesamt Waffen, Militär gehört ja zu dem Alltag, wenn man in Israel aufwächst. Sie sind aus Shatila, 1982, das ist wirklich meine erste Kindheitserinnerung, dann im Libanon-Krieg, war mein Vater als Reservist in dem Krieg. Und ich kann es noch erinnern, das ist wirklich die allererste Kindheitserinnerung, dass ich sehe, dass mein Vater plötzlich mit Uniform, mit Waffe, wo gehst du hin? Und es gibt jetzt Krieg ausgebrochen, ich muss dann in den Front. Und dann, und dieser Krieg, also die erste Phase dieses Krieges endete mit dem Massaker in diese zwei Flüchtlingslager, Sabra und Shatila, durch die christlichen Maroniten unter der Aufsicht der israelischen Armee, ein schweres Kapitel in der Geschichte Israel. Aber so verbinden sich da auch die Geschichten, und das bis heute ist es so, dass Militär natürlich eine ganz große Rolle spielt.
Herr Saad, welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit und das Leben Ihrer Familie im Flüchtlingslager Shatila oder darüber hinaus?
Sie werden staunen, ich habe eine schöne Erinnerung. Also ich bin im Flüchtlingslager in Shatila geboren. Das heißt, ich habe diese Flucht aus Palästina nicht erlebt. Das heißt, ich bin dort geboren. Für mich war Flüchtlingslager was Normales. Und ich vergleiche das heute mit Gaza. Ich sage, das war Luxus, was wir dort hatten, weil wir hatten ein Zelt, wir haben später Dach über den Kopf und haben als Kinder sehr schön in den Gassen, wo das Wasser im Winter fließt, weil wir keine Kanalisation hatten, Schlamm überall und so weiter, das war für uns Kinder was Heiliges. Und deshalb soll man das wirklich so nehmen, dass die Kinder, wir haben eine glückliche Kindheit. Aber das hat für uns als Palästinenser immer wie ein Schleier. Das ist ständig immer da. Man fühlt sich immer ständig mit An-Nakba, die Katastrophe, verbunden. Weil unser Leben hat angefangen in einem Flüchtlingslager. Im Dreck, in Zelten. Ich erinnere mich damals die Geschichten, die mein Vater oder meine Mutter erzählt hatten. Also ich habe selber nicht erlebt, weil ich war noch nicht da oder ich bin dann noch klein, wo mein Vater und mein Bruder mussten nachts aufstehen, um sich an dem Mast in dem Zelt festzuhalten, damit das nicht wegfliegt durch den Wind. So war das Leben der Leute dort. Und diese Erlebnisse, die man hatte in seiner Kindheit und später, also ich bin, bis ich hierher gekommen bin, im Flüchtlingslager gewesen. Und darüber hinaus, immer wenn ich zurück nach Libanon, war ich im Flüchtlingslager. Und diese Erlebnisse, die wir hatten, beziehungsweise diese Trennung unserer Familien, wir haben Familie in Palästina, im Norden von Palästina, was heute Israel heißt, die leben ja noch dort. Das sind unsere Verwandte. Wir haben ja, unsere Familie ist mindestens in 5 Ländern, also meine Geschwistern, zerstreut. Warum? Weil wir keinen einzigen Platz haben, wo wir alle zusammenleben können. Und das ist ständig wie ein Schleier, das uns immer verfolgt. Immer, wenn wir was machen oder tun oder so, hängt dieser Schleier, du bist immer mit dieser Problematik verbunden.
Frau Hoffmann, können Sie einschätzen, wie verbreitet das Wissen in Deutschland über diese Vorgeschichte ist, über das, was ja sozusagen bisher geschah oder geschehen ist vor dem 7. Oktober 23.
Ja, auch meinerseits guten Abend. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Ich bin Wissenschaftlerin und ich forsche dazu nicht. Deswegen muss ich Ihnen sagen, nein, ich kann das eigentlich nicht einschätzen, weil Wissenschaftler argumentieren faktenbasiert und dazu habe ich keine Fakten. Ich kann Ihnen aber meine Eindrücke vielleicht schildern aus den vielen Unterhaltungen, die ich natürlich zu dem Thema auch an der Uni habe. Mein überwiegender Eindruck zu meiner auch immer wiederkehrenden Überraschung ist, dass Leute sehr starke Meinungen haben zu dem Thema Israel-Palästina, aber nicht sehr viel darüber wissen, gerade historisch nicht sehr viel darüber wissen. Und neulich habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten und die hat als allererstes gesagt, weißt du, ich weiß darüber nicht sehr viel. Und da habe ich zu ihr gesagt, das freut mich so, dass du das sagst. Weil die allermeisten Menschen wissen natürlich nicht sehr viel über den Nahostkonflikt und auch die komplexe Geschichte. Woher sollen sie das wissen? Es ist ein schwieriges Thema, mit dem man sich lange beschäftigen muss. Aber Leute haben eben sehr starke Meinung. Aber vielen Dank auch, dass Sie darauf hinweisen, dass dieser Konflikt eben natürlich nicht mit dem 7. Oktober begann, sondern dass der im Grunde genommen nach dem Ersten Weltkrieg begann, mit der britischen Mandatszeit könnte man vielleicht sagen, man könnte auch noch später, noch weiter zurückgehen, aber dass diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, eine Eskalationsstufe eines seit Jahrzehnten andauernden Konfliktes ist.
Herr Mendel, Ihr Buch erschien im März 23. Würden Sie es heute noch genauso schreiben, vor diesem Hintergrund?
Die Grundthese des Buches, dass wir erleben, dass die innerdeutsche Debatte über Israel stückweise losgelöst ist von der realen Situation, von der realen Zustände in den Nahosten zwischen Israel und Palästina. Und diese These, denke ich, hat sich seit 7. Oktober 23 immer wieder neu bestätigt. Wir sehen, dass die Debatte hier, sie haben ihre eigene Dynamik. Sie laufen in sehr starke, polarisierte Schema zwischen einer Gruppe, ich nenne die Palästina-Ultras und die Israel-Fans. Kann man die in unterschiedliche Räume, sie sind unterschiedlich aufgeteilt, aber dass man konnte einfach sehen, dass die Leute, die sehr laut sind auf die andere Tribüne, ich benutze das absichtlich, diese Metapher, das Fußballstadion. Diejenigen, die am 7. Oktober auf einer Tribüne waren, es war klar, die waren auf die ganze Zeit, haben ein Narrativ vertreten und die andere genau das gegenteilige Narrativ. Und die Gegebenheiten ändern sich, aber die Grundpositionen ändern sich nicht. Was meine ich damit? Nehmen wir das Thema Menschenrechte oder das Thema Empathie. Diejenigen, die am 7. Oktober völlig in Trauer und total betroffen waren, sind zum großen Teil diejenigen, die heute wegschauen, was in Gaza passiert. Genau andersrum, diejenigen, die am 7. Oktober irgendwie sofort relativiert haben und negiert haben, weggeschaut haben, haben das alles für Propaganda, sind diejenigen, die heute Genozid rufen und auf die internationale Gemeinschaft, um Hilfe der internationalen Gemeinschaft appellieren. Also sollte eigentlich mal sagen, dass man, wenn man das gleiche Prinzipien verfolgt, gleiche Maßstäbe, sollte man genauso am 7. Oktober betroffen sein, wenn Familien, Zivilisten von Terroristen angegriffen wurden und wenn Familien, Zivilisten in Gaza seit fast 2 Monaten ums Leben kommen. 2 Jahre meine ich natürlich. Und gerade das funktioniert nicht hier in der Debatte, sondern es geht vielmehr um unsere eigene Identität. Bin ich auf Seite der Bayern München oder auf der Seite von Eintracht Frankfurt? Das ist diese innere Logik. Und man lässt sich nur sozusagen solche Fakten durch, die zum eigenen Narrativ passen. Die das sozusagen, wer ist gut und wer ist böse in dieses Schema. Das habe ich im Buch kritisiert und ich habe auch schon damals appelliert zu einem dritten Weg, zu einem Weg, der sagt, ja, man kann sowohl pro-palästinensisch als auch pro-israelisch sein, nämlich auf die Seite der friedlichen Kräfte in der palästinensischen und in der israelischen Gesellschaft sein. Und genauso anti-israelisch und anti-palästinensisch meine ich eine Terrororganisation, die Hamas heißt, und anti-rechtsradikale Regierung, die Netanyahu ist. Das ist vielleicht eine Meinung, die in der Bevölkerung ankommt, aber diese Stimme wird kaum gehört. Wenn wir denken, wer sind denn die Menschen, die auf die Straße, wer sind die Menschen, die auf die sozialen Medien den Ton angeben? Das sind diese Ultras aus diese beiden Lager. Insofern, ja, würde ich sagen, das Buch zwar hat die 7. Oktober überhaupt nicht antizipiert, aber die Dynamik, dass im Rückblick auf die vergangenen Jahre diagnostiziert wurde, hat sich weiter bestätigt in den letzten 2 Jahren.
Also ich würde da gerne einmal einhaken, weil die erste Frage, die Sie mir gestellt haben, drehte sich um Wissen. Ja? Und was wir jetzt gerade in der Politikwissenschaft und auch in der Nahostwissenschaft sehr, sehr selbstkritisch reflektieren, ist die Frage, warum das in Deutschland durchaus vorhandene Expertenwissen zu diesem Nahostkonflikt, das sich nicht erst seit dem 7. Oktober beschäftigt, sondern eben mit der Genese des Konfliktes, warum das so wenig gehört werden konnte. Und der Grund, warum ich einhaken möchte, ist, dass ich schon denke, dass auf der Basis von vertieftem historischen Wissen man diesen Konflikt nicht betrachten sollte wie zwei, als ob das sozusagen, da stehen sich die Fans von zwei gleichberechtigten sozusagen Fußballclubs gegenüber. Weil wenn man sich, wenn man über diesen schrecklichen Schock des 7. Oktober hinaus in die Geschichte blickt, dann sieht man natürlich schon eine jahrzehntelange repressive Politik eines Staates, des Staates Israel, gegen eine Bevölkerungsgruppe ohne Staat, ja, die, also das ist eine sehr, das ist keine gleichberechtigte, das ist kein gleichberechtigter Konflikt in dem Sinne und ist es auch, könnte man sagen, ist es auch nie gewesen und ist es natürlich auch seit dem 7. Oktober nicht. Deswegen, und da wollte ich nur einhaken, um diesem Eindruck entgegenzustehen, dass es wie so zwei, wie Bayern München gegen Dortmund oder so ist und man kann sich da fanmäßig einordnen. Das kann man, glaube ich, tun und das tun ja auch viele, wenn man eben nicht diese lange, nicht dieses Expertenwissen hat. Und deswegen ist es ja auch so tragisch aus meiner Sicht, dass so viele Leute ohne sich, also so starke Meinung entwickeln, ohne gerade in Deutschland einen emotionalen Bezug zu der Situation zu haben, weil sie vielleicht aus der Region stammen. Und aber auch dann eben ohne sich erstmal zumindest etwas Wissen über die Situation anzulesen. Weil sobald man das tut, dann erkennt man eben, dass es nicht einfach zwei Teams sind, die sich gegenüberstehen und aus irgendwie unerklärlichen Gründen sich seit Jahrzehnten die Köpfe einschlagen, sondern dass da eben eine politische Vorgeschichte ist, die mit sehr viel Unrecht, mit extremer Repression seit Jahrzehnten einhergeht, die diesen politischen Konflikt begründen. Letztendlich ist es ein Konflikt über Land, ne? Das ist natürlich, und über Ressourcen.
Irgendwie ist meine Metapher, vielleicht war sie nicht verständlich genug, ich habe nicht über Palästinenser und Israelis vor Ort als zwei Fußballmannschaft geredet, sondern ich habe über die Dynamiken, die hier in der Öffentlichkeit abspielen, als die zwei Fanclubs. Und ich würde sagen, die Menschen, und ich meine, das ist genauso der Kern meiner These, dass diese Tribünen haben überhaupt nichts damit zu tun, was vor Ort passiert. Jetzt kann man natürlich über die Situation, je nachdem, wo man anfangen will, Sie haben gesagt, entweder an Mandatszeit, vorgestern hat Trump, oder gestern was, in der Pressekonferenz von 3000 Jahren Konflikt gesprochen, ich weiß nicht, das beginnt mit König David oder was auch immer, ja, Sie argumentieren von der Wissenschaft, gut, ist immer die Frage, welche Wissenschaftler. Ich muss ehrlich sagen, ich bin Historiker und ich bin ein bisschen, gerade als Historiker, ich bin ein bisschen müde von meiner Disziplin, wenn ich ehrlich bin. Ich sitze sehr oft mit sehr unterschiedlichen Leuten am Podium und sie argumentieren genau wie sie in eine oder andere Richtung, weil die einen sagen, ja, das ist ganz klar 1947, die Juden haben zugestimmt zu der internationalen Recht und sie haben der Erteilungsplan zugesagt und da waren die Palästinenser, die das abgelehnt haben und die bringen eine ganze Liste. Und dann kommt die andere und denkst, ja, nein, das war immer Israel, die Israelis, die immer böse waren und die haben aber das abgelehnt. Und das ist eine sehr, ich meine, kann man das machen? Das ist völlig legitim. Nur, das ist weniger produktiv. Denn was wir immer sehen, dass überhaupt diese Pauschalisierung, die Israelis, die Palästinenser, kommt, ist zu kurz. Also, wenn man genau in der Geschichte, wir haben schon vorher gesprochen, Osloer Friedensprozess, also die ganzen Bemühungen, die waren erstmal immer ein Kampf innerhalb der jeweiligen Gesellschaft. Und es ist alles kein Zufall, dass jetzt ein anderer Konflikt in Ägypten, derjenige, der in Ägypten der Hand zu Frieden gestreckt hat, Anwar Sadat, nicht von Israelis, sondern von Ägypter ermordet wurde. Und es ist kein Zufall, dass derjenige, der von Israel die Hand an die Palästinenser gestreckt hat, nämlich Yitzhak Rabin, am 4. November 1995 von einem jüdischen Rechtsextremist ermordet wurde. Dann können wir dann diskutieren, okay, wo sind diese Trennlinien in den Gesellschaften? Aber ich denke, es wird uns weniger weiterbringen, diesen Versuch zu sagen, ja, jetzt habe ich verstanden, das sind die Böse, das sind die Guten, sondern wir müssen uns diese, ein bisschen weiter in die Debatte kommen, um zu verstehen, wo sind die gemäßigten, die friedlichen Kräfte in jeweiliger Gesellschaft. Da würde ich Ihnen völlig zustimmen, das ist keine Symmetrie hier. Und ich würde auch völlig zustimmen, dass wir haben hier einen Konflikt über Territorium, wir haben einen Konflikt über Wasser, wir haben einen Konflikt über Narrative. Wer war hier zuerst? Das ist vielleicht auch so die Besonderheit dieser Konflikt, weil wenn wir dann irgendwie in andere Regionen zwischen Kolonialisten und ursprünglichen Einwohner, ist es klar, diejenigen, die dazugekommen und diejenigen, die immer da waren, hier haben wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, zwei Kollektive, die jeweils historisch gesprochen berechtigte Anspruch auf ein Stück Land, from the river to the sea, vom Jordanfluss bis zum Meer. Nun, ich argumentiere gegen meine eigene Disziplin, kann man jetzt in die Geschichte, 3000 Jahre zurück, wir können jedes Datum noch diskutieren, wer hat hier falsch gemacht, wer hat richtig gehandelt und so weiter. Oder, und das ist meine, wenn ich nicht Historiker bin, sondern jemand, der hier im Panel sitzt, bin ich ein radikaler Pragmatist. Und ich sage, lass uns schauen, from the river to the sea, in dieses Territorium, in dieses Stück Land, leben zwei Kollektive, 7 Millionen Palästinenser, 7 Millionen jüdische Israelis. Und jetzt lassen wir die Frage, wer hat Schuld, wer hat falsch gemacht, wer hat in diesem oder anderen Datum irgendwie die schlimmsten Sachen gemacht. Beide haben eine lange Liste von Verbrecher gegen Menschheit und was auch immer. Und schauen wir, wie kann man gerecht dieses Stück Land zwischen diese zwei Kollektive teilen. Oder sagen alle zusammen in einem Land, von mir her. Aber das ist die Herangehensweise und nicht die Diskussion über, was hat jeder in jedem Datum vor 20, 40, 400 Jahren gemacht.
Bevor wir zu Herrn Saad kommen, schon mal die Ermutigung, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, geben ein Zeichen zu Bernd und Juliane und die kommen dann zu Ihnen und bringen dann die Frage zu uns sozusagen. Bitte schön.
Also ich melde mich. Ich wollte zu diesem Thema noch was dazu sagen. Ich bin auch ein Mensch, der immer nach vorne blickt. Weil wir sagen immer, wenn wir nicht nach vorne schauen, dann können wir auch nichts bewegen. Vor allem, wir suchen auch die Gemeinsamkeiten, was kann man tun, damit man einen Konflikt löst. Sehr schwierig, natürlich zugegeben, das sind so viele Narrative und so viele Interessen in diesem Konflikt, die darf man auch nicht außer Acht lassen. Der Konflikt in unserer Region ist nicht nur lokal, sondern der ist ja international. Da spielen viele Kräfte eine Rolle, ob das Europa, USA, später hat die Sowjetunion eine Rolle gespielt, jetzt sind sie nicht mehr da, aber China, Russland sind auch da. Dieser Konflikt ist internationaler in einer Hinsicht, aber wir können es auch gemeinsam lösen. Trotzdem, um eine Lösung herbeizuführen, müssen wir auch über die Geschichte reden. Wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Aus einem einfachen Grund. Ich sage immer hier in Deutschland, wir haben das ja gelernt, dass man Differenzen gemacht hat zwischen Deutschland und das Judentum, indem man dort damals diese Holocaust und 6 Millionen Leute umgebracht hat und so. Und man hat das geschafft, darüber hinaus ein Zusammenleben zu finden. Wann hat das stattgefunden? Das hat stattgefunden an dem Tag, wo Deutschland gesagt hat, wir erkennen unsere Schuld an. Und das ist eine wichtige Sache in der Versöhnungsgeschichte, wo wir noch lange nicht dort sind. Das heißt, ich als Palästinenser, ich habe vorhin gesagt, ich habe mein ganzes Leben in einem Flüchtlingslager gelebt. Ein Nachbar wie ein Schleier begleitet sich bis heute hin. Warum soll ich eine Versöhnung machen, ohne dass jemand mir sagt, es tut mir leid, ich habe dir was angetan. Und deshalb ist diese Historie wichtig, damit man versteht, wie hat das angefangen? Natürlich muss man sich nicht dort festklammern, aber man muss auch sagen, wie kriegt man eine Versöhnung mit im Prinzip einer Anerkennung, was einer dem anderen angetan hat. Ansonsten bleibt das immer im Herzen und das bringt keine echte Lösung. Und das ist, was wir im Moment erleben, in allen Initiativen und alles, was gemacht wird, da wird immer an der Oberfläche irgendwas getan. Aber es geht nie echte Substanz, dass man sagt, wir gehen von Anfang an und lösen diese Probleme, sondern du kriegst das, ich kriege das. Aber es gibt einmal eine Sache, Israel steht über allen. Und so kann man keinen Konflikt lösen. Deshalb bin ich immer froh, wenn man mit jüdischen Menschen zusammensitzt, die auch denken, wie können wir das gestalten gemeinsam. Ich sage, wir als Palästinenser oder Leute in dieser Region, wir hatten nie ein Problem mit dem Judentum zu tun gehabt. Also diese Antisemitismus-Debatte, die hier immer wieder angestoßen wird und manche sogar erzählen von importierter Antisemitismus. Also der Antisemitismus, und da geben Sie wahrscheinlich mehr recht, es hat ja in Europa angefangen, nicht bei uns, in unseren Ländern. Das heißt, wir haben die Fähigkeit und die Möglichkeit, und das haben wir auch praktiziert Jahrtausende lang, dass wir keine Probleme haben und das würden wir auch wieder hinkriegen. Aber die Basis muss stimmen. Und für die Basis muss erstmal eine Versöhnung sein.
Frau Hoffmann, Sie haben ein bisschen Überblick ja auch über die Region. Wie würden Sie das einordnen?
Also, es ist gerade ein Buch erschienen von zwei sehr, sehr erfahrenen Unterhändlern, die seit Jahrzehnten in diesen unterschiedlichen Verhandlungsprozessen beteiligt waren. Ein Amerikaner und ein Palästinenser. Die ziehen ein sehr, sehr deprimierendes Fazit. Die betrachten diese ganzen Verhandlungskonflikte als absolut gescheitert. Die Gründe, die sie dafür nennen, sind unterschiedlich. Das eine ist, dass sie in der Rückschau sehr selbstkritisch sagen, dass es letztlich immer technokratische Herangehensweisen waren. Also so genau wie jetzt hier sozusagen beschrieben wurde, man hat eben versucht, da irgendwie was aufzuteilen und Frieden gegen Land zu machen und so Formeln zu finden, an die sich alle halten. Aber was nicht genug berücksichtigt wurde, war die emotionale Komponente dieses Konflikts, die natürlich auch mit dem vergangenen Unrecht zu tun hat auf beiden Seiten, aber auch darüber hinaus, dass es eben diesen Verhandlungen nicht gelungen ist, diese emotionale Komponente aufzugreifen. Und einer der beiden, der palästinensische Unterhändler, der spricht sogar von einem unlösbaren Konflikt, der jetzt gerade eigentlich nur eingefroren werden kann. Und das würde ich vielleicht zu diesem jetzigen Zeitpunkt auch unterschreiben. Ich halte es in diesem Moment nicht für möglich, schon über irgendeine längerfristige Lösung zu sprechen. Was jetzt passieren muss, ist ein Einfrieren dieses Konflikts. Es muss natürlich dringend humanitäre Hilfe geleistet werden und Wiederaufbauhilfe verschiedenster Art, sowohl bezüglich der Infrastruktur, aber natürlich auch dem politischen und gesellschaftlichen Wesen dieser völlig zerstörten und zerrütteten Gesellschaft im Gazastreifen. Und dann kann man vielleicht anfangen, mit ganz kleinen vertrauensbildenden Maßnahmen überhaupt die Basis für Verhandlungen zu legen. Aber das Grundproblem, das große Grundproblem, das inzwischen besteht, und da sind wir meilenweit entfernt von Oslo, ist, dass es ja überhaupt gar keine Augenhöhe mehr besteht zwischen der israelischen und der palästinensischen Seite, weil eben seit in den letzten 20 Jahren die Entwicklung auf der palästinensischen Seite so sind, dass dort gar kein Verhandlungspartner steht, der mit Israel auf Augenhöhe verhandeln könnte, und dass jetzt natürlich seit den letzten 2 Jahren eine solche Zerstörung eingesetzt hat. Und auch eine ganz, ganz wichtige geopolitische Verschiebung, dass also auch die politischen Kräfte in der Region, die jetzt die palästinensische Seite so hätten aufbauen und beraten können, dass hier überhaupt eine Anerkennung von Partnern auf Augenhöhe möglich ist, dass das sich eben auch ganz radikal verändert hat. Also deswegen sehe ich Pläne für eine längerfristige friedliche Lösung von diesem Konflikt, die auch längerfristig hält, sehe ich überhaupt nicht irgendwie auch nur im Entferntesten gegeben.
Danke. So. Wir haben eine erste Frage aus dem Publikum.
Was will eigentlich Israel? Sie sagen immer, es gibt ja keinen Verhandlungspartner. Die haben die Verhandlungspartner umgebracht. Die haben Arafat ja schon in Ramallah, in seinem Sitz ja schon, Sharon hat es ja schon auch mit dem Bulldozer fast den Erdboden gleich gemacht. Jetzt haben sie in Iran ja die Chefs von Hamas ja umgebracht und sie haben es versucht in Katar. Ja, und haben es auch versucht in Katar. Ja, was will eigentlich Israel? Netanyahu hat gesagt, ich bin in eine Glaubensregion hier, ich muss ganz hier Großraum Israel. Ja, Und wenn man ja schon seinen Partner umbringt und sagt, ich habe niemanden, mit dem ich rede, mit wem, wo soll es hinführen? Ja? Glauben Sie wirklich an einen Frieden zwischen Palästinensern und Israelis? Und wie Sie es sehen? Und ist eine Zwei-Staaten-Lösung, hat eine Perspektive oder nicht, oder eine Staaten-Lösung? Dankeschön.
Herr Mendel.
Ja, vielen Dank für wirklich sehr, ja, sehr wichtigen Beitrag. Also ich würde alles zustimmen, was Sie dann zu Netanyahu gesagt haben. Netanyahu, war immer ein Hardliner, aber der letzte Regierung seit Dezember 22 muss man auch verstehen aus der Logik der inneren Politik in Israel. Nämlich gegen Netanyahu hängen drei sehr schwerwiegende Korruptionsanklage vor der israelischen Gericht. Das hat ihn, also es war schon in seinen vorherigen Regierungen, die ebenfalls problematisch waren, aber er hat immer mit Parteien aus der Mitte koaliert, sogar mit Mitte links, und dadurch dann war seine Politik nicht so zerstörerisch wie die letzte. Und nach diesen Anklagen war Netanyahu für alle Mitte-Parteien, die linke Partei, einfach zu radioaktiv. Sie haben gesagt, mit dem können wir nicht koalieren, weil gegen ihm so diese schwere Korruptionsvorwurf hängen. Und was Netanyahu gemacht hat, also wir nennen das die Brandmauer hier. Es gab auch in Israel eine Brandmauer zu Rechtsextremisten. Ich kann es noch aus meiner Jugendzeit erinnern, dass wenn ein Knesset-Abgeordneter, der Rechtsextremist war, Meir Kahana, als er am Rednerpult dann stand, sind in Israel 120 Knesset-Abgeordnete. Sind 119 Knesset-Abgeordnete, haben den Raum verlassen und es gibt die Bilder, wo er steht und redet vor einem komplett leeren Saal. Das war sozusagen das Verständnis. Und Netanyahu in seiner Not, um nicht ins Gefängnis zu geraten, streckt die Hand zu den Rechtsextremisten, lädt sie die ein in seine Regierung, gibt ihnen die wichtigsten Posten. Itamar Ben-Gvir haben sie erwähnt. Den kenne ich übrigens aus früheren Zeiten persönlich, nämlich ich war 1996 in der israelischen Armee in Hebron und Ben-Gvir ist mein Jahrgang, 1976. Er war dort, weil die Armee wollte ihn nicht. Die Armee hat gesagt, mit Rechtsextremisten konnten wir nicht anfangen. Er wurde ausgemustert und dann hat er dann in Hebron einfach palästinensische Zivilisten schikaniert, hat Gemüsestände demoliert und ich habe mindestens an zwei Stellen ihn auch festgehalten und in die Polizei übergebracht. Also das ist meine Begegnung mit ihm und er hat sich nicht geändert. Das ist ein strammer Rechtsextremist. Er saß im Gefängnis wegen Anstiftung zu Terror, Rassist und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam in die Politik und Netanyahu hat ihn rehabilitiert und hat ihn zum Königmacher gemacht. Er ist heute der Minister für innere Sicherheit, also der steht der Polizei vor. Insofern haben wir hier eine Situation, dass Israel von einer Bande von Rechtsextremisten de facto regiert wird. Und was ist wirklich interessant, alle Umfragen, ausnahmslos, alle Meinungsumfragen in Israel, noch vor dem 7. Oktober und noch verstärkt nach dem 7. Oktober, sagen voraus, Netanyahu hat maximal, also seine gesamte Koalition hat maximal 35% der israelischen Bevölkerung unter sich. Das weiß auch Netanyahu. Er weiß, das ist genau diese Catch-22, das Problem. Er weiß, wenn er den Krieg beendet, dann werden die Rechtsextremisten aussteigen aus seiner Regierung. Dann kommt zur Neuwahl. Dann wird er mit 100% abgewählt. Und dann endet er im Gefängnis. Und deswegen tut er alles, damit dieser Krieg nicht zu Ende kommt. Und er tut alles, was die, und da haben sie gefragt, was ist der Wunsch? Der Wunsch natürlich ist, also ich denke, Netanyahu ist einfach gnadenloser Opportunist, aber die Ideologen in seiner Partei, in seiner Regierung, die Linie geben, Smotrich, Ben-Gvir, die wollen natürlich alle Palästinenser vertreiben aus Gaza-Streifen, aus Westjordanland, das Traum des großen Israel verwirklichen und das ist wirklich diese Tragik, in der wir sind. Und die Antwort darauf, genau was Ami Aylon sagt, er sagt, das ist die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Hier eine Hoffnung zu geben, für beide Völker, zu sagen, es gibt eine Lösung und wir unterstützen euch in dieser Lösung. Und Sie haben als Letzte das die Frage, ein Staat oder zwei Staaten Lösung. Ich kann Ihnen zu dieser Frage erstmal eine persönliche Antwort und eine politische Frage, Antwort geben. Die persönliche Antwort, meine Kinder, zwei von meinen vier Kindern, sind muslimisch und jüdisch zugleich. Und wenn ich denke, wo sie dann, wenn sie dort nicht hinziehen, aber wo sie gerne zu Besuch kommen, dann wünsche ich mir einen Staat from the river to the sea, wo es völlig egal, ob sie muslimisch oder jüdisch oder was auch immer sind. Das ist meine innere Überzeugung, das sind meine Gefühle. Aber wenn ich dann vor Ort bin, auch wenn ich in Westjordanland, ich bin sehr oft in Westjordanland, ich war auch zuletzt auch in Hebron, und ich rede mit den Menschen. Und dann sagen sie, ja, träum weiter, du Europäer. Uns ist wichtig, in einem Staat zu leben, wo wir die Mehrheit sind. Ich will keine, also wenn ich in Tel Aviv bin, sagen, ich kann mir nicht vorstellen, einen palästinensischen Ministerpräsident zu haben. Wenn ich in Hebron bin, sagen, ich kann mir nicht vorstellen, einen jüdischen Ministerpräsident. Ich will einen palästinensischen, beziehungsweise ich will einen jüdischen Ministerpräsident. Ich will einen jüdischen Generalstabschef oder ich will einen palästinensischen Generalstabschef und so weiter. Das wollen die Leute. Das bedeutet, also ich habe nicht grundsätzlich gegen eine Einstaatlösung, sondern ein praktischer zu sagen, wenn die Menschen vor Ort, diese 14 Millionen Menschen, sagen, wir wollen in einem ich will in einem Staat leben, wo meine Religion, meine nationale Identität die Mehrheit darstellt, dann bleibt keine andere Lösung als eine territoriale Trennung zwischen zwei Staaten. Und inshallah, in 100 oder 200 Jahren werden sich diese zwei Staaten dann zusammenkommen und sagen, wir wollen eine Föderation gründen oder wollen ein Einstaat werden oder was auch immer. Aber das ist für die Träume.
Wir haben jetzt zwei Publikumsfragen. Einmal der Herr da hinten, den würde ich zuerst dran nehmen und dann einmal hier vorne.
Das fand ich jetzt interessant in dem Gespräch, dass sich da der Kontrast entwickelt hat zwischen wie können Menschen gemeinsam ins Gespräch kommen und Solidarität füreinander erkennen, beziehungsweise aussprechen, dass man eigentlich träumt, miteinander ein Leben irgendwie gestalten zu können. Und auf der anderen Seite, dass es erst einmal unmöglich ist, beziehungsweise unmöglich scheint, das Ganze politisch zu lösen. Und insofern würde ich gerne zum einen einhaken bei der Zwei-Staaten-Lösung mit der Anmerkung, dass ich zumindest das jetzt nicht betrachte als etwas, was wirklich Ruhe in den Konflikt bringt, weil wir uns einfach vorstellen müssen, dass zwei Staaten, die davon ausgehen, dass das Territorium des jeweiligen anderen Staates eigentlich rechtmäßig ihnen zusteht, mit der Historie, die da hinten dran steht, jetzt nach nichts klingt, was für weniger Konflikt in der Region sorgen würde. Und auf der anderen Seite stellt sich ja die Frage, ob man die Lösung wirklich noch auf der Regierungsebene suchen kann. Wie schon gesagt, wir haben hier einfach es nicht mit politischen Verhandlungsmöglichkeiten auf Augenhöhe zu tun, sondern wäre die Frage, und das klang jetzt hier auch immer wieder durch, wenn man auf die Bevölkerung geht, wie kann man es schaffen, dass palästinensische und jüdische bzw. israelische Bevölkerung, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, erkennt, dass die Gegner nicht sie sind, sondern entsprechend die rechtsextreme Regierung von Netanyahu, generell entsprechende Hardliner und Terrororganisationen wie die Hamas, und dass man gemeinsam versuchen muss, sich zum einen diesen zu erwehren und zum anderen nicht mehr in dieser Staatenlogik zu denken, sondern zu versuchen, ein gemeinsames Leben zu ermöglichen, weil das sollte ja möglich sein. Es sollte eben nicht darum gehen, dass wir zwei Kollektive haben, die voneinander jeweils glauben, einen Gebietsanspruch zu haben, sondern Menschen brauchen ja keinen Gebietsanspruch, sondern einfach nur einen Ort, zu dem sie leben, in dem sie leben können, sodass wir etwas kleiner denken und dass wir versuchen, darauf zurückzukommen, auf Solidarität, auf Empathie, das sich erkennen im anderen. Und da wäre halt meine Frage, wie man das schaffen kann, dass man das gerade dann auch jetzt so als Außenstehende in Deutschland diskursiv unterstützt, damit wir eben wegkommen von dieser Dichotomie.
Also erst muss ich erstmal sagen, der Konflikt, also hier wird immer gesagt, es ist nicht einfach. Immer ständig wird gesagt, es ist nicht einfach. Natürlich ist es nicht einfach. Wer kann jemand sagen, ich habe jemand von deiner Familie getötet und jetzt versöhnen wir uns und gehen Kaffee trinken? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Aber wir sind Menschen. Und Menschen können drüber hinweg. Das heißt, das braucht gewisse Zeit, ja, aber die Voraussetzungen müssen stimmen. Ich erinnere mich an eine Sache, damals, wo Oslo-Abkommen stattgefunden hat. Ich war hier in Weimar, da kamen wirklich Delegationen von Palästinensern, von der palästinensischen PLO und Authority später und so weiter, haben geworben, komm zurück, wir bauen jetzt den Staat auf, wir haben Beziehungen, man wollte eine Universität, wo Palästinenser und Juden zusammen, das in Jerusalem, das war schon in Arbeit, diese ganze Geschichte. Die Leute haben Geschäftsbeziehungen angefangen zu knüpfen. Die Politik hat sich immer gestritten, ich will zu viel und du willst zu viel, aber die Menschen haben schon angefangen miteinander zu reden und miteinander zu leben. Und das sind so Sachen, das heißt, die Möglichkeit, die wird es geben. Die wird es geben. Es braucht seine Zeit, die wird es aber geben. Aber es ist eine wichtige Sache, dass man sagt, wir haben im Moment zwei Partner, wo der eine total unterdrückt ist, also ohne jetzt auf das Wort unterdrückt zu beharren, aber der ist total schwach, total unterdrückt, der hat nichts, der hat keine, ich sage mal so, keine Karten in der Hand. Die Ökonomie bei uns in Palästina hängt von den Israelis ab. Unser Militär, wir haben kein Militär. Unsere Infrastruktur hängt komplett von den Israelis ab. Alles hängt von Israel. Abbas darf von einem Ort zum nächsten nicht sich bewegen, ohne die Zustimmung von einem Offizier der israelischen Armee. Und er ist unser Präsident. Ja, man muss sich das vorstellen. Und das sind die Grundlagen, wo wir sagen, wir haben auf der einen Seite einen schwachen Partner und auf der anderen Seite einen massiv starken Gegner, der komplett unterstützt wird vom Westen und von den USA. Bis zum geht nicht mehr. Bis zum geht nicht mehr. Und solange die Situation so ist, wird es kein Frieden geben. Ich sage es, ich als Palästinenser, ich sage, solange Israel so mächtig ist, dass Netanyahu oder andere, also wir reden von Netanyahu und der richtigen Regierung, aber andere haben es auch nicht unbedingt besser gemacht. Unsere Frage nach Oslo bis heute, da war nicht immer Netanyahu an der Macht. Da waren auch, selbst Netanyahu war manchmal, ja okay, ich gehe mal ein bisschen mit oder so. Aber es gibt ein Narrativ, und das ist, solange Israel so mächtig ist und wir so schwach sind und alles, was Israel gemacht wird, wird den Augen, beide Augen zugedrückt, wird es keine Lösung geben. Und das ist die Sache. Das heißt, solange dieser internationale Druck, vor allem von den USA und Europa dazu und vor allem massiv auch aus Deutschland, solange dort kein Druck ausgeübt wird, dann wird es auch keinen Frieden geben. Es gibt einen Stillstand oder Einfrieren des Konflikts, aber es kommt immer wieder. Das Wichtigste ist, wir haben als Palästinenser damals unter Arafat abgeschworen, den militärischen Kampf gegen Israel. Man hat versucht, auf zivile Art und Weise sich dagegen zu wehren. Man hat uns als Antisemiten, das bedeutet Kampf nicht bei Juden. Ja. Das heißt, man hat uns die Möglichkeit gegeben, um uns zu wehren. Und wenn das immer so weitergeht, dann gibt es keine Lösung. Die Lösung kommt, dass man von oben sagt, für Israel zu mächtig, zu stark und so agieren sie. Und wenn jemand stark ist und der schert sich um die ganze Welt nicht, wie Netanyahu, dann wird es keine Lösung geben. Deshalb ist Europa gefordert, die USA sind gefordert, um zu sagen, wir sanktionieren euch. Wir schicken keine Waffen. Der Genozid muss beendet werden. Dieser Apartheid-Regime, was der Staat Israel aufgebaut hat, muss beendet werden. Und erst dann gibt es eine Möglichkeit, dass die Leute wieder miteinander reden. In meinem Büro, da kam einmal eine Firma, die wollte dort eine Sprinkleranlage einbauen. Zufällig war die Firma aus Israel. Haben uns unterhalten und sagten, oh, wir kommen aus Israel. Und das fragte er mich, wo kommst du her? Ich habe gesagt, ich bin Palästinenser, ich bin der Feind. Da sagte er, nein, wir haben miteinander kein Problem. Man sieht, dass die Leute miteinander leben können.
Meine Position in der aktuellen Situation ist tatsächlich, würde ich
Ihre Forderung auch unterstütze und ich habe es auch öffentlich gemacht. Ich fand die Entscheidung von dem Bundeskanzler, die Waffenlieferungen nach Israel, mindestens was in Gaza angewendet werden kann, zu stoppen, als eine richtige, leider verspätete Entscheidung. Ich war schon viel früher der Meinung, dass der Druck auf die Netanyahu-Regierung, diesen Krieg zu stoppen, muss viel massiver sein. Und Deutschland ist gefragt, dass der vielleicht der zweitgrosse Partner, Unterstützer Israel. Also ich war auch mit sehr viel internen Gesprächen. Ich bin auch mit dem Bundespräsident im Mai dieses Jahr nach Israel geflogen und hatte auch ein paar Mal die Möglichkeit, in vier Augen Gespräche in diese Sachen ihn zu appellieren. Wir hatten auch dann ein Gespräch direkt, bevor er dann zu vier Augen Gespräch mit Netanyahu gegangen ist. Und das war, wie ich gehört habe, kein einfaches Gespräch. Aber das ist so, dass die Bundespolitik schwer damit tut, solche Entscheidungen zu treffen. Aber das sind die richtigen Entscheidungen. Wo vielleicht, ich weiß nicht, was Ihre Meinung sind zu anderen Arten von Boykott. Ich bin beispielsweise ich bin für Waffenstopp, ich bin für teilweise auch gezielte wirtschaftliche Sanktionen. Wo ich die Linie ziehe, ist der kulturelle und wissenschaftliche Boykott. Denn wenn man gerade in Israel schaut, also vor dem 7. Oktober und auch aktuell, sind Hunderttausende von Israelis, die auf die Straße gehen, gegen die Regierung. Und wo ist die Zentren der Opposition zu Netanyahu? Einmal, das sind die Universitäten. Die fünf führenden Universitätspräsidenten in Israel, also von den fünf wichtigsten Universitäten, haben einen offenen Brief an Netanyahu veröffentlicht, den Krieg sofort zu beenden und den Hunger in Gaza zu stoppen, obwohl sie dann von der Regierung auch in gewisser Abhängigkeit sind. Wir sehen, dass in der Kulturszene eine große Mehrheit gegen die Regierung gibt. Und das macht, also das ist einfach unsinnig, kontraproduktiv und auch moralisch falsch, genau diese Leute, die in Israel gegen die Regierung sind, dann, wenn sie nach außen kommen, sie noch weiter zu bestrafen. Also sie haben genug da kriegen sie dort genug ab. Also wir hatten den letzten Fall ist nicht in Deutschland, es ist in Belgien, die Ausladung von Lav Shapira und Lav Shani und der Münchner Philharmonie aus der Konzert in Gent. Also das wäre die eine. Und dann war die Frage auch, ich weiß nicht, soll ich da auf das Thema Antisemitismus eingehen, Antisemitismusvorwürfe? Ganz kurz, wir haben wirklich hier die ganze Bandbreite. Einerseits macht die Regierung Netanyahu auch seit mehreren Jahren sehr erfolgreich diese Waffe der Antisemitismusvorwurf. Alles wird Antisemitismus, also ich wurde schon mehrfach von der israelischen Botschafter als Antisemit bezeichnet und so weiter. Also da ist man sehr schnell dabei, das zu instrumentalisieren. Nun, und das ist vielleicht das Problem, dass dieser Vorwurf instrumentalisiert wird von der israelischen Regierung, bedeutet nicht, dass wir kein Problem haben. Und da kann ich auch wiederum zeigen, dass es leider so, und als jemand, der sehr, sehr viel mit der Palästina-Solidarität zu tun, immer wieder abbekomme, miterlebe, dass auch in diese breite Solidarität ein Teil, vielleicht ein kleiner Teil, aber lauter Teil davon, sehr wohl auch antisemitisch ist. Wenn man sieht, vielleicht ist die Anziehungskraft, sich einen eigenen Antisemitismus über Palästina-Solidarität sozusagen zu rehabilitieren. Und da haben wir genau das Problem. Also wie kann man das unterscheiden? Und es wird nicht helfen, einmal sozusagen dieses Narrativ der israelischen Regierung oder israelischer Botschafter zu nehmen und alles zu verbannen, weil es angeblich alles, was Kritik an Israel angeblich antisemitisch ist. Auf die andere Seite dürfen wir das nicht kleinreden, die echten Probleme. Das weiß ich sozusagen aus der Statistik, aber das weiß ich auch aus meinem Umfeld. Also jetzt nur ein Beispiel zu nennen. Ich konnte sehr viel, aber nur so ein Beispiel. Also mein älterer Sohn, der letztes Jahr war in der 9. Klasse, fährt immer mit dem Schulbus zur Schule und zurück. als der einzige jüdische Kind in der Schule, im Bus. Und dann kommen zwei 13-Klässler zu ihm Bus und sagen, ja, entweder gibst du zu, was in Gaza passiert, ist ein Genozid, oder schlagen wir dich. Also da sieht man, also natürlich kann man über Genozid diskutieren, das ist eine wichtige Diskussion, kommen wir auch, aber dann das einzige jüdisches Kind auszusuchen und sagen, jetzt musst du das sagen, sonst wirst du geschlagen, dann wird eine Grenze überschritten. Und leider gerade diese Grenze wird immer wieder überschritten. Und deswegen können wir einfach uns nicht befreien von dieser Debatte, sondern wir müssen diese Debatte immer wieder, ich weiß, das ist sehr mühsam und frustrierend, aber wir müssen immer fallbezogen diskutieren. Ist es nur ein falscher Vorwurf, um der Regierung Netanyahu irgendwie zu immunisieren vor Kritik, oder ist es wirklich ein Fall von Antisemitismus?
So, die nächste Frage.
Danke erstmal, also danke an allen, und ich möchte mich anschließen zu dem Thema, dieser Appell, dass Empathie gilt für alle Menschen, das finde ich wirklich wichtig, und dass wir auch in die Zukunft gucken müssen und auch etwas zukunftsorientiert diskutieren. Aber trotzdem finde ich ganz wichtig, auch von vorne weg, meine Vision für die Zukunft, ich denke, seit über 10 Jahren halte ich Vorträge und sowas zu diesem Thema, und immer versuche ich anzuwerben, die Idee von einem Staat für alle. Es ist natürlich nach 7. Oktober etwas schwieriger geworden, aber ich denke, dass langfristig das einzige anstrebenswert ist. Aber trotzdem, man hätte zum Beispiel im Fall Südafrika nie Apartheid beenden können, ohne über Apartheid zu reden. Also auch vor 7. Oktober, es ist ja klar für viele, viele Menschenrechtsorganisationen, dass es oder auch Wissenschaftler, dass es Apartheid-Situation ist und war. Und auch zum Beispiel, im letzten Jahr hat auch die IGH, also International Gerichtshof, in ihrem Gutachten, dass Israel Apartheid betreibt. Deswegen finde ich auch ganz wichtig, das Thema in dieser Hinsicht zu betrachten, als Anti-Apartheid-Kampf unter anderem. Und das ist ja zurück zu dem Thema von zwei Seiten und sowas, weil oft denke ich, das ist ein bisschen verwirrend für die Leute. Aber wenn ich Sie haben von Friedenskräften auf beiden Seiten geredet und auch mehrmals über Netanyahus Regierung geredet. Und das fällt mir schwierig. Das ist nur das Problem von Netanyahus Regierung. Also seine Eltern, auch meine Großeltern, wurden von israelischen Kräften vertrieben. 48, die waren Koalition zwischen Sozialdemokraten und Linker. Also das Problem ist ein bisschen anders als Netanyahu. Und auch heutzutage, also vor ein paar Tagen hat ja Yair Golan, also es gab die Partei Meretz, die einzige Partei, die mehr oder weniger palästinensische Staat akzeptiert hat, hat sich aufgelöst, also fusioniert in eine andere Partei. Und jetzt der Vorsitzende der neuen Partei ist endgültig, Yair Golan ist endgültig gegen einen palästinensischen Staat. Also, und diese Massendemonstrationen, sie waren gegen Netanyahu, aber nicht für Frieden mit den Palästinensern. Sie waren für Beendigung des Krieges, und viele der Redner auf der Bühne sagen offen, in 2 Jahren kann man den Krieg wieder aufnehmen. Erstmal nehmen wir unsere Geisel zurück. Und dann, also es ist wirklich eine Frage, weil ich die Hoffnung suche. Welche Friedenskräfte gibt es in Israel zur Zeit? Vor allem, ich meine natürlich die Partei, nicht die Bevölkerung an sich.
Ich könnte vielleicht etwas beisteuern zu der Frage, wo sind die Kräfte für Frieden, oder zumindest wo sind die Kräfte in Israel, die keine Hierarchisierung von Leben vornehmen, sondern tatsächlich davon überzeugt sind, dass die palästinensische Gesellschaft genauso ein Recht auf Leben in Freiheit hat wie die israelische Gesellschaft, weil ich glaube, daran hakt es im Grunde genommen. Es ist nicht nur die Dämonisierung des Gegenüber, sondern seit der Vertreibung eben ein Absprechen der Rechte der palästinensischen Gesellschaft, die ja auch 20 Jahre lang nach der Vertreibung überhaupt gar nicht als Nation sozusagen existierte, sondern es dauerte ja ganz lange, bis sich dann im Exil sozusagen überhaupt eine Nation irgendwie wieder sammeln konnte. Am Samstag war ja eine sehr große Demonstration in Berlin. Es waren 100.000 Menschen auf der Straße, die also gegen den Genozid protestiert haben. Und es gab verschiedene Redebeiträge und Musikbeiträge. Und wir hatten auch eine Israelin vor Ort, und zwar Ella Greenberg, die eine Kriegsverweigerin ist. Und die auch für diese Kriegsverweigerung auch ins Gefängnis gegangen ist. Das sind wahnsinnig wenige Menschen. Es sind ganz kleine Zahlen. Aber die Ella, die hat sehr, sehr bewegend auf der Bühne gesprochen. Sie hat beschrieben, wie der Kriegsdienst, zu dem sie gezwungen wurde, ihr dieses ganze Unrecht extrem vor Augen geführt hat und sie radikalisiert hat in dem Sinne, dass sie eben erkannt hat, wie falsch die Politik Israels ist und die natürlich in ihrer Existenz ein Beweis dafür ist, dass es auch in der israelischen Gesellschaft Menschen gibt, die davon zutiefst überzeugt sind, dass es falsch ist, was passiert und die Palästinenser eben als mit gleichen Rechten ausgestattete Menschen betrachten. Aber das ist eine wahnsinnig geringe Zahl und es gibt natürlich auch die Organisationen, über die können Sie vielleicht gleich noch weitersprechen, die sich auch stark gegen den Genozid einsetzen. Es gibt die Wissenschaftler, die offene Briefe schreiben, aber es gibt eben auch, wenn Sie sagen, 35% unterstützen Netanjahu, das sind wahrscheinlich inzwischen ein bisschen mehr, da muss man halt immer noch sagen, über ein Drittel der israelischen Gesellschaft unterstützt diese Politik, ne? Diese genozidale Politik. Und das ist auch aus der Perspektive der internationalen Politik betrachtet, eine absolute Katastrophe, weil es eine derartige Verrohung und eine derartige Akzeptanz von extremster politischer Gewalt ist, die eigentlich, würde ich sagen, wirklich die internationale Gemeinschaft insgesamt bedroht. Weil wenn einem Staat das gestattet ist, auch normativ gestattet ist, so etwas zu tun, dann brauchen wir nicht sehr lange warten, bis der nächste Staat es auch macht. Aber vielleicht wollen Sie auch noch weiter darauf eingehen.
Ich denke, es ist wirklich eine interessante Frage, wenn wir aus unserer Quelle Saal hier, welche Erwartung hängen wir an die Menschen im Konflikt vor Ort? Also was sozusagen, was kann man, so, was ist zumutbar? Also wenn ich schaue an andere Konfliktregionen auf der Welt, ich sehe gerade nicht in Russland die Millionen, die auf die Straßen gehen gegen den Krieg in Ukraine. Ich kenne wenige sozusagen Gesellschaften oder so gut wie keine, wo dann reine aus Empathie zu dem Gegner was entstanden ist. Also insofern würde ich dir zustimmen und sagen, ja, Druck spielt hier eine Rolle. Aber bevor wir zum Druck kommen, also ich habe schon vorher gesagt, dass ich dann zu einer gezielten und strategischen Druck sehr, sehr, sehr offen bin. Aber ich denke, schon vorher ist die Frage, worüber reden wir? Wir reden von zwei zutiefst traumatisierten Gesellschaften. Nicht seit dem 7. Oktober, aber verstärkt seit dem 7. Oktober. Wenn man so will, eine retraumatisierte Gesellschaft. Und ich bin in Deutschland, ich konsumiere amerikanische, britische, pakistanische, katarische, deutsche Medien und habe sozusagen meinen Blick. Und ich rede sehr viel mit Menschen vor Ort, auch Palästinenser, aber mehr jüdische Israelis. Und ich sage, ja, aber warum schaut ihr nicht, was das in Gaza passiert? Wie konntet ihr? Und die Antwort, die ich immer wieder bekomme von Menschen, die wirklich jetzt keine verrückte Rechtsradikale, sondern wirklich Leute, die ich schätze und mag, die sagen, wir haben einfach nicht die Kraft dafür. Wir sind so in unsere eigene Verletzung vertieft. Menschen, die wir verloren haben. Kaum Israeli gibt es in Israeli, der nicht eine Familienangehörige, eine gute Freundin oder Freund am 7. Oktober verloren hat. Ich auch habe einige wirklich sehr Freunde aus meiner Kindheit, die an diesem Tag ermordet wurden und eine wurde verschleppt. Aber trotzdem, wir sind in sehr privilegierter Position. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das ist sehr einfach zu sagen, ja, wie konntet ihr nicht dann irgendwie auch vor die Rechte der Palästinenser? Aber jetzt, und ich habe schon vorher mich geoutet, ich will heute eine radikale Pragmatismus vertreten. Und von meinem radikalen Pragmatismus ist erstmal zu sagen, jeder, der auf die Straße geht mit der Forderung Ende des Krieges sofort, ist erstmal auf meiner Seite. Und ich würde auch sagen, also ich denke schon, dass das sehr viel auch, also man, Sie haben das Beispiel mit dem mit der Person, der das installiert haben bei Ihnen in Ihrem Büro, mag sein, aber es gibt auch sehr viel Hass unter den Menschen, weil das ist einfach eine, wenn man so ich glaube nicht, dass kein einziger Palästinenser ist böse in die Welt gekommen. Ich denke, keine einzige Israelis böse in die Welt gekommen. Sie sind in eine Realität eines Konflikts aufgewachsen. Und sie haben ein Narrativ von Geburt an mitbekommen. Es gibt so viele Studien über jüdisch-israelische Geschichtsbücher, die in der Schule gelernt werden. Es gibt lange Recherche über palästinensische Schulbücher. Die stehen sozusagen wirklich diametral gegenübereinander. In der Darstellung der Geschichte, in der Darstellung der Personen und Schuld und so weiter und so fort. Insofern würde ich auch sagen, es wäre gut, wenn man sich entschuldigt und so weiter, aber niemand hat das, weil jeder in seine Gerechtigkeit sehr, sehr, sehr vertieft. Nun gab es auch wieder eine sehr pragmatische und schöne Idee von zwei Wissenschaftlern, der Sami Adwan, er ist ein palästinensischer Pädagoge, und Dan Bauon, ein israelischer Psychologe, inzwischen leider gestorben. Und sie haben gesagt, ja, lasst uns diese zwei Narrative nicht gegeneinander ausspielen. Wir schreiben ein Geschichtsbuch. Auf der linken Seite schreibt Sami Adwan das palästinensische Narrativ. Auf der rechten Seite schreibt Dan Bauon das israelische Narrativ. Und dazwischen kann sich jeder sein eigenes Narrativ schreiben. Es geht erstmal dazu erkennen, diese Perspektive des anderen. Nicht zu entschuldigen, nicht zu sagen, sondern einfach zu erkennen, es gibt eine andere Sichtweise. Gerade diese Projekte diese Denkweise, ich denke, es ist notwendig. Also es geht nicht, es wird auch nicht in 1000 Jahren eine Situation kommen, wo 7 oder 10 oder 20 Millionen Israelis kommen und sagen, mia culpa, es tut mir leid, das war alles wir geben euch die Atomwaffen, wir kehren ja nach Polen, nach Irak, nach Marokko zurück und erledigen diese Sache. Das wird nicht passieren. Also ich habe so viele Diskussionen mit Pro-Palästina-Demonstranten und ich sage, was stellt ihr euch vor? Also das sind Menschen, die in Israel geboren, ihre Eltern sind in Israel geboren, ihre Großeltern sind in Israel geboren. Also das ist doch egal jetzt irgendwie zur Diskussion, was war jetzt dann in der osmanischen Zeit oder in dem britischen Mandat oder nach dem Holocaust und wer war zuerst und so weiter. Das spielt jetzt keine Rolle. Wir haben diese Leute, sie haben keine andere Heimat, sie werden nirgendwo ausziehen, sondern sie sind dort zu bleiben und es geht darum, irgendwie eine Lösung zu finden. Und dann ist die... weil Sie dann zu dem Einstaatlösung gefragt haben. Ich kann nur sagen, also ich habe das eigentlich schon gesagt, also finde ich eine gute Idee, nicht praktikabel, also es ist ein bisschen, wenn zwei Nachbarn sich miteinander ständig streiten, dann kommt dann jemand und sagt, ja, ich habe eine gute Idee für euch, vielleicht zieht ihr zusammen in eine WG um. Ehrlich gesagt, wenn wir sehen, was die Hamas, den israelischen Zivilisten, keine Siedler, Kibbutzim, friedliche Kibbutzim, einige der Ikonen der israelischen Friedensbewegung wie Vivian Silber und viele anderen, die dort abgeschlachtet wurden. Und wenn man sieht, was die israelische Armee den Palästinensern seit 2 Jahren macht, also ich würde als Palästinenser 10-mal vorher überlegen, will ich dann, fühle ich sicher, dann in so einer Stadt zu leben und als Israeli genauso.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.